Matzes Kinowoche.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer von Matzes Kinowoche. Herzlich willkommen zurück nach einer kurzen, ja nicht kreativen Pause, allerdings nach einem kurzen Durchatmen, denn der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben auf den sozialen Medien. Bei mir hat sich ja in letzter Zeit sehr, sehr viel verändert, privat einfach, und dementsprechend bin ich jetzt einfach nicht dazu gekommen, in letzter Zeit mich einfach mal hinzusetzen und in Ruhe was aufzunehmen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es ein bisschen vor mich hingeschoben, irgendwie hatte ich nicht so richtig die Motivation dazu, und jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Ich werde demnächst umziehen, Ende nächster Woche. Das heißt, ich kann noch nicht versprechen, wie das Ganze jetzt weiterlaufen wird, beziehungsweise wie regelmäßig die neuen Folgen kommen. Also nächste Woche wird auf jeden Fall stattfinden, vielleicht ein bisschen später als gewohnt, denn da gibt es ja so einen klitzekleinen Film, der anläuft. Muss man mal schauen. Aber ja, dementsprechend haben wir jetzt 2 Wochen aufzuholen, und damit ich jetzt nicht allzu lange rede, einfach werden das vielleicht eher kürzere Reviews, Rezensionen, wie auch immer man das nennen soll. Fangen wir doch einfach mal mit dem an, der in letzter Zeit sehr, sehr viele Wellen geschlagen hat, nämlich A Quiet Place. Der ist in den USA unfassbar gut gestartet, kam schon vorher mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren zu uns rüber, und ich hatte auch durchaus Bock auf die Pressevorführung. Und ja, A Quiet Place geht darum, dass eine Familie in einer Art, nennen wir es mal, postapokalyptischen Welt lebt. Es wirkt sehr dystopisch, denn es gibt bestimmte Wesen, die auf Geräusche reagieren. Und sobald sie ein Geräusch hören, rennen diese Wesen dahin und schnetzeln alles um, was ihnen in den Weg kommt. Also es ist ein Horrorfilm mit einem, Monsterfilm, mit der schönen Prämisse, dass es nun mal sehr, sehr still ist. Und über weite Strecken schafft der Film auch, das umzusetzen. Also es ist durchaus realistisch, denn natürlich, wenn eine Familie der Gebärdensprache mächtig ist, haben sie in so einer Situation einfach den Vorteil. Und die eine Figur in der Familie, die Tochter, ist nun mal gehörlos. Und, bin ich müde. Hui. Pardon. Die können Gebärde, dementsprechend ist es schon irgendwie klar. Also die können sich besser verständigen, ohne jetzt allzu großen Krach zu machen. Die erste halbe Stunde des Films ist komplettes Worldbuilding. Also da wird dann aufgebaut, wie sie alltäglichen Sachen nachgehen, wie sie irgendwelche Brettspiele spielen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich komplett still. Es gibt leider einen Score. Der ist in dem Moment allerdings nicht so richtig aufdringlich, und das funktioniert schon alles eigentlich ganz gut. Das ist streckenweise ein bisschen anstrengend, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Es ist anstrengend. Die Pressevorführung war abends, und ich war schon so ein bisschen angeschlagen. Ich fand, das war der stärkste Part im gesamten Film. Ganz einfach, weil der sich da komplett auf sein Konzept einlässt. Und das mag vielleicht nicht jedem schmecken. Das Problem an der gesamten Geschichte ist, der Film zieht sein Tempo an, der steigert sich, und es gibt eine wirklich sehr, sehr fiese Szene, Stichwort Nagel und Badewanne, also, und diese gesamte Sequenz, wie die Familie versucht, sich gegenseitig zu schützen vor einem Angriff, ist einfach clever inszeniertes Horrorkino. Das Problem ist aber, dass der Film danach versucht, das noch immer und immer wieder zu toppen, und da tappt er dann in die gängigen Genrefallen, und ab da nimmt auch so ein bisschen die Begeisterung für das Ganze ab, denn dann ist es wirklich nur sehr, sehr generisches, okay, hier sind Monster, wir müssen davor weglaufen, also im Grunde genommen. Da ist von diesem ganzen schönen Konzept bleibt eher wenig über, und das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Vor allen Dingen dann die letzte Szene ist auch einfach nur so ultra dumm. weil es das ganze Konzept wirklich ad absurdum führt. Und ganz, also richtig schlimm wird es, wenn man über diesen Film nachdenkt. Denn ganz, ganz viele Sachen in diesem Film sind einfach wirklich unlogisch. Das ist alles, also den könnte man wirklich zerpflücken. Das ist natürlich jetzt auf einem Niveau gemeckert, wo man eher selten drüber nachdenkt. Allerdings, wenn man sich so ein Konzept ausdenkt und eine Sache verstehe ich zum Beispiel, also die Prämisse ist, die Frau ist schwanger und das ist natürlich ein bisschen schwierig und in so einer Situation. Die Idee dahinter, vermute ich, soll halt einfach sein, okay, ist es in Ordnung, in einer solchen Situation immer noch seiner Liebe nachzugehen oder auch ein Kind in die Welt zu setzen, sich seinen Trieben hingeben. Und das ist aber auch schon wieder so eine Sache, warum zeigt man das nicht? Der Film hätte deutlich intimer und deutlich einfach emotionaler mit seiner Idee umgehen können. Das macht er aber leider nicht, denn er versucht sich zu sehr als typischer Horrorflick gegen Ende. Und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen an Kraft einfach. Das ist immer noch ein sehenswerter Film. Allerdings verstehe ich nicht, wo der krasse Hype herkommt. Und schade. Schade drum. Der zweite Film von letzter Woche, den ich gesehen habe, ist Spielmacher. Ein deutscher Film mit Frederik Lau und jetzt fällt mir sein Name nicht an. Oliver Masucci war das? Müsste eigentlich. Ein Film, der thematisch mir eher zuwider ist vielleicht zu viel gesagt. Es geht nämlich um Fußball. Bin ich eh schon nicht so der große Fan von. Wer unseren Nerdpool Sport Podcast gehört hat, weiß das. Und dann geht es noch ein bisschen genauer um Mafia-Geschäfte im Amateurfußball. Denn die Figur von Frederik Lau, Ivo, kommt gerade aus dem Knast raus und versucht einen Job zu finden, kriegt es nicht richtig hin und wettet, also geht in ein Wettbüro. Dort trifft er dann auf die Figur von Oliver Masucci, Dejan, oder wie man den auch immer aussprechen möchte, und es wird halt sehr, sehr schnell klar, okay, der hat mafiöse Verbindungen mit halt Sportwetten. Die wetten auf Amateurfußball. Das ist ein Themenkomplex, den ich durchaus interessant finde. Also wenn man jetzt mal an die ganzen, wie hieß er? Holzer? Der Schiri, der gewettet hat. Daran denkt, das ist schon spannend. Und der Film auf jeden Fall für sich hat, ist, der sieht richtig gut aus. Das Ganze spielt in Dortmund, wenn ich mich nicht irre. Also im Ruhrgebiet. Und diese ganze, der deutsche Industriecharme ist jetzt etwas, was mir als Nordlicht nicht unbedingt zusagt. Aber der Film schafft es, dem Ganzen doch so eine gewisse Ästhetik abzuringen. Und hat manchmal einfach sehr clevere Bilder, was hier das Thema Suspense angeht und Foreshadowing. Der ist einfach extrem gut inszeniert. Und auch an manchen Stellen, auch wenn man nichts allzu gewalttätige Sachen sieht, ist der ganz schön knackig, dessen angeht, was da passiert. Letzten Endes hat der Film aber ein großes Problem, dass er irgendwie nicht so richtig aus dem Quark kommen möchte. Das ist eine hochinteressante Prämisse. Wenn Ivo tatsächlich irgendwie zu Gewalt greifen muss, ist das auch alles sehr, sehr spannend. Allerdings gibt es da so ein paar Tropes. Also Ivo kehrt halt zu seinem alten Verein zurück, sieht er den jungen Nachwuchsspieler Lukas. Und die Mutter ist halt einfach wirklich, also, dass die beiden sich ineinander verlieben, ist halt absolut klar. Und ja, es gibt so ein paar fußballtypische Sprüche, die ich sehr, sehr lustig fand. Ich habe sie verstanden, einfach weil ich mich ja nur mal ein bisschen damit auskenne. Und es ist durchaus ein Film, den man sich irgendwie mal durchaus mal angucken kann. Einfach. Das ist schon spannend zu sehen und einfach um den deutschen Film auch wieder ein bisschen zu unterstützen, was ich ja gerne mache. Ist das einfach eine Sache, die man sich durchaus mal angucken sollte? Jetzt ist natürlich die Frage, Kino oder nicht, eher schwierig. Puh. Danke. einfach mal, es ist halt so ein Ding, früher hätte man gesagt, das ist so ein Videothekenfilm, den man sich da durchaus mal mitnehmen kann. Jetzt Streamingportale und so weiter und so fort. Vielleicht einfach mal reingucken, denn unbedingt falsch kann man damit eigentlich nicht was machen. Jetzt sind letzte Woche noch ein paar weitere Filme angelaufen, die durchaus interessant sind. Da hätte man neben Quiet Place und Spielmacher eben der Sexpakt. Den habe ich selbst noch nicht gesehen. Der soll gar nicht so kacke sein, wie der Trailer hat vermuten lassen. Den fand ich richtig schlimm. Also muss man durchaus mal schauen. Und Steig nicht aus. Ein deutscher Thriller, in dem Wotan Wilke-Möhring in seinem Auto sozusagen gefangen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Also im Grunde genommen dieses Nicht-Auflegen-Ding. Soll auch für einen deutschen Thriller halt wahrscheinlich anders als Spielmacher richtig, richtig gut sein. Also durchaus ein Film, den ich mir bei Zeit mal anschaue. So, und dann kommen wir zur anderen, zu der jetzigen Startwoche, was jetzt am 19.04. angelaufen ist. Da haben wir auch zwei gesehen, die beides eher Dramen sind. Und da hätten wir einmal Roman J. Israel Esquire, Die Wahrheit und Nichts als die Wahrheit. Ein Film, für den hier Denzel Washington natürlich für einen Oscar nominiert wurde. Und ich kann absolut verstehen, wieso. Ich finde es immer noch eine absolute Schande, dass er genommen wurde statt Tommy Wiseau. Franco. Aber wenn man sich den Film ansieht, kann man schon sagen, okay, ich verstehe, weshalb Denzel Washington jetzt eine Oscar-Nominierung dafür bekommen hat. Interessant ist das Ganze, der Film wurde von Dan Gilroy inszeniert. Den kennt man vielleicht von einem kleinen Film namens Nightcrawler. Und Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal finde ich bis heute ein unfassbar unterschätzter Film, der gerne übersehen wird. Ein wirklich unfassbar geiles Stück Kino. Jetzt hat Roman J. Israel Esquire einen, ja, auch durchaus für heutige Verhältnisse interessanten Plot. Es geht halt um diesen Roman, der ein Anwalt ist. Der hat so ein paar leichte, ja, ich möchte nicht sagen psychische Probleme, aber irgendwie wirkt er immer so ein bisschen entrückt. Also der hat mit seinem ehemaligen Vorgesetzten, der ist ja am Anfang, der ist sehr, sehr krank. Mit seinem ehemaligen Vorgesetzten haben die beiden in der Black Lives Matter Bewegung und so mitgemacht. Die kommen halt aus den 70er Jahren, sind sehr idealistisch und jetzt muss halt Roman sich eine neue Kanzlei suchen und stößt da auf die Figur von Colin Farrell, George Pierce. Der hat bei dem einen gelernt und der ist in einer großen, großen Kanzlei und nimmt Roman da auf. Das heißt, der idealistische Anwalt muss sich jetzt mit für ihn irgendwie niederen Fällen auseinandersetzen. Nebenbei trifft er noch auf die junge Aktivistin Maya, gespielt von Carmen Eyogo. Und ja, das ist dann erstmal so eine Figurenkonstellation. Denzel Washington rockt das Ding alleine weg. Also der Film ist echt nicht spannend. Der weiß nicht so richtig, auf was er jetzt seinen Fokus legen soll. Auf der einen Seite hat Roman immer einen Aktenkoffer dabei, wo er sagt, hier sind die wichtigsten Papiere einer unfassbar tollen Sache, die ganz, ganz viele Sachen aufdeckt. Man erfährt nie, was es ist. Es wird immer nur so ein bisschen eingesprenkelt. Dann hat man halt dieses ganze Idealismus-Ding und es gibt eine unfassbar starke Szene, wo Roman halt vor, also wo er halt in diesen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, auf jeden Fall, wo er auf Maya trifft Und er ist nur mal ein bisschen ein merkwürdiger Kauz. Und der Mitarbeiter sagt so, was war das denn? Und die Maya sagt einfach zu ihm so, du solltest dich bei ihm bedanken, denn wir stehen auf seinen Schultern. Und das kommt dann da auch zu einem Vortrag, soll es kommen, von Roman. Und der sagt halt zu einem, der da sitzt, so, yo, Bruder, also es sagt wirklich, glaube ich, Brother im Englischen. Wir haben ja auf Englisch geguckt in der PV. Warum stehst du nicht auf und bietest der Lady deinen Sitz an? Und die Lady sagt so, das ist sexistisch. Und da fand ich sehr, sehr spannend, wie so dieser alte Idealismus auf den neuen trifft. Und in diesem Spannungsfeld hätte man einfach einen extrem guten Film schreiben können. Allerdings versucht der Film das gar nicht erst, sondern der konzentriert sich so auf seine Figur, dass der Rest komplett hinten wegfällt. Dadurch wird der Film aber auch insgesamt einfach egal. Und das ist so schade, weil Denzel Washington ist super, macht das ganz, ganz toll, aber der Rest des Films ist halt wirklich so, der geht halt auch 2 Stunden oder so, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und dann ist man halt am Ende so, ja, jetzt habe ich das auch gesehen und es war halt einfach nicht spannend. Schade einfach. Letzter Kinostart der Woche, den ich gesehen habe, Stronger. Auch ein Drama, diesmal allerdings basierend auf einer wahren Begebenheit. Und wo ich eben gerade Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal angesprochen habe, Jake Gyllenhaal spielt hier die Hauptrolle. In Stronger geht es nämlich um Jeff Borman, einen, ich möchte nicht sagen White Trash, also es ist noch nicht ganz Trailer Park, aber jemand, der in Boston wohnt, großer, Baseball bin ich nicht so fit drin, ich glaube Red Sox Fan, und ja, der ist halt dabei, und der ist sehr, sehr doll in eine Frau verliebt, Erin Hurley. Und da habe ich mich mega, mega freut, die mal wieder zu sehen. Tatjana Maslany, die kennt man aus Orphan Black. Großartige Serie. Und Jeff will halt sie beeindrucken, malt sich ein Plakat und geht zum Boston-Marathon. Da ist ja so eine Kleinigkeit passiert vor ein paar Jährchen. Und Jeff steht tatsächlich neben einem der Attentäter. Und während er im Krankenhaus ist, kurz nachdem er aus dem Koma aufwacht, schreibt er auf, ich habe den Attentäter gesehen. Dadurch kann er identifiziert werden. Und jetzt ist das Ding, dass Jeff bei dem Anschlag tatsächlich Beine verliert. Und der Film ist eine Charakterstudie über, man hat es dann Boston Strong genannt, über Jeff Borman und auch wie das Ganze dann mit der Beziehung zu Erin gelaufen ist. Dazu muss man sagen, dass der Film ist basiert auf einem Buch, und der ist sehr, vor allen Dingen am Ende, sehr America, fuck yeah. Und das schmeckt vielleicht nicht jedem. Vorher hat der Film durchaus ein paar kritische Untertöne. Also man hat zum Beispiel, die wohnen bei Jeffs Mutter, bei Patty, und die ist halt wirklich, ja, und wir bringen ihn zu Oprah und wir machen das und wir machen dies und wir machen jenes, ohne zu gucken, ob Jeff das überhaupt möchte. Und da sieht man halt schon so ein bisschen Konflikte aufkeimen, und die sind leider nicht ganz ausgearbeitet, aber die machen das Ganze schon mal deutlich interessanter, als es jetzt eben zum Beispiel Roman J. Israel Esquire war. Man muss allerdings mit diesem ganzen amerikanischen, ja doch schon sehr patriotischen und auch diesem White Trash-Ding bisschen was anfangen können. Denn das ist jetzt eher ungewohnt, sag ich mal, für unsere Sehgewohnheiten. Und das, was dann am Ende als ich sag mal, Erlösung angesehen wird, beziehungsweise so, jetzt sind die Konflikte gelöst und das ist alles Chico, das ist dann eher merkwürdig. Also für mich war es das. Während der Laufzeit allerdings sieht man einfach 2 sehr guten Schauspielern zu. Also Jake Gyllenhaal ist fantastisch in seiner Rolle. Man sieht auch, das ist sehr, sehr gut getrickst, dass seine Beine nicht da sind. Und auch Tatjana Maslany, ey, mega Liebe für die Frau. Also die beiden spielen sich da die Bälle zu und das alleine für die beiden lohnt sich der Film eigentlich schon. Und dann halt plus oder minus, inwieweit man mit dem Rest halt was anfangen kann. Das ist ein interessanter Film, der hat, glaube ich, in den Staaten schon ein bisschen Schelte bekommen, aber kann man sich einfach mal angucken. Das ist wirklich, ist ein gutes Stück Schauspielkino. Diese Woche gibt es jetzt noch zwei Filme, die anlaufen. Lady Bird ist ja in der Oscar-Rennen ganz, ganz groß dabei gewesen. Möchte auf jeden Fall nochmal sehen. Das Regiedebüt von Greta Gerwig. Ich konnte leider nicht. Und ein Film, der vor allen Dingen bei mir in meiner Filterblase extrem gut wegkommt. Das ist Ghost Stories. Vielleicht schaffe ich das, den demnächst zu sehen. Vielleicht auch gleich noch, ich weiß es noch nicht. Muss man mal schauen. Ansonsten möchte ich auf jeden Fall sehen. Ich meine, ein Horrorfilm, Horrorkomödie vielleicht sogar mit Martin Freeman. Was kann da schief gehen? Ansonsten, tat's wieder gut, sich mal hier hinzusetzen und ordentlich mal loszuquatschen. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder, denn Avengers. Oh, ich hab Bock. Ansonsten, bis dahin, geht mal wieder mehr ins Kino. Und eine Sache noch. Denn, das sollte natürlich nicht unerwähnt bleiben, es gibt ein neues Podcast-Projekt mit mir, was mit Film zu tun hat. Huiuiui. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe mir André geschnappt, der war ja auch schon ein, zwei Mal hier zu Gast. Und wir haben den Podcast, den Schaubefehl, ins Leben gerufen, wo wir uns jeder einen Filmauftrag geben, den der andere sehen muss. Und der Clou ist daran, der andere kennt den Film noch nicht. Und dann besprechen wir die. Die erste Folge ist jetzt online, kann man sich gerne anhören. Da geht es um Scanners und die Klapperschlange. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr da einfach mal schreibt, wie es euch gefällt. So, jetzt war es auch wirklich mehr. Reingehauen.